Johannes Evangelium, Kapitel 17, die Verse 6 bis 8, hört das Wort Gottes. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Himmlischer Vater, dein Wort ist Wahrheit und wir bitten, dass du uns in deiner Wahrheit heiligst. Herr, wir brauchen deine Wahrheit in unserem Leben. Herr, wir bitten dich deshalb, dass du deinen Geist gibst, damit der Geist der Wahrheit uns in aller Wahrheit leitet. Amen. Der Titel der heutigen Predigt ist ziemlich einfach, das Volk Christi. Denn genau um das geht es in diesen Versen, die wir gerade gelesen haben, um das Volk Christi. Wir sind ja immer noch im hohepriesterlichen Gebet, so wird das Gebet auf jeden Fall genannt, was Jesus hier betet. Und bevor wir in den Text einsteigen, lasst uns hier kurz pausieren, weil ich denke, wir finden hier eine Anwendung schon direkt in der Tatsache, dass Jesus betet. Denn was wir von Jesus wissen, außer dass er Wunder getan hat und dass er gepredigt hat, ist, dass er ein Mann des Gebetes war. Immer wieder lesen wir davon, wie Jesus sich zurückzieht, um zu beten. Genau das tut er hier. Jesus ist mit seinen Jüngern nach dem Passafest und er betet. Er hat seinen Jüngern mindestens zweimal beigebracht, wie man betet. Und diese zweimal sind Texte, die wir das Vaterunser nennen. Jesus hat den Jüngern ein Gebet gegeben. Später im Garten Gethsemane fordert Jesus die Jünger sogar auf, wachet und betet. Natürlich war es in diese spezielle Situation bezogen, aber Petrus scheint es wieder aufzugreifen in seinem Brief, dieses Thema, dass wir wachen und beten sollen. Wir müssen wachsam sein und Zeit im Gebet verbringen. Und was wir jetzt hier in Johannes 17 haben, ist eines der vielen Gebete Jesu, die er gesprochen hat, die uns aufgeschrieben worden sind. Ein Gebet, was Johannes wahrscheinlich im Herzen geblieben ist, so dass er es Jahre nachdem Jesus schon in den Himmel gefahren ist, uns noch aufschreiben konnte und weitergeben konnte. Und was wir hier sehen in Johannes 17 ist ein Einblick in das Gebetsleben unseres Herrn Jesus, als er auf Erden war. Wir wissen, dass das Gebetsleben Jesus sich verändert hat, seit er in den Himmel gefahren ist. Aber hier sehen wir, wie Jesus auf Erden gebetet hat. Und dieses Gebet hat Jesus gesprochen, kurz bevor er verhaftet wurde. Kurz bevor Judas gekommen ist und ihn verrät. Und später im Garten Gethsemane sehen wir, wie Jesus für sich selbst betet. Doch hier ist sein Anliegen, seine Jünger, er betet für die, die der Vater ihm gegeben hat. Es scheinen seine Jünger, vielleicht sogar nur seine 12 Apostel gewesen zu sein in diesem direkten Kontext. Aber wir wissen, dass Jesus später in Vers 20 sagt, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Jesus betet hier auch für die, die durch die Predigten und die Briefe der Apostel später zum Glauben kommen werden. Jesus betet hier für seine Jünger, für seine Kirche, für sein Volk. Und wir können viele Begriffe finden. Ich denke, in diesem Kontext ist gerade das Wort Volk passend, denn wir finden hier Sprache, die wir im Alten Testament finden, Gott für sein Volk benutzt. Finden, wie Gott Abraham aus der Welt gerufen hat und wie aus Abraham sein Volk entstanden ist. Eine Person, eine Familie, die Gott herausgenommen hat. Wir sehen, wie Gott Israel, sein Volk, aus der Sklaverei aus Ägypten herausnimmt, um es zu seinem Volk zu machen. Und jetzt sagt Jesus, dass Gott eine neue Gruppe von Menschen aus der Welt genommen hat, nämlich die Gemeinde, das neue Volk. Es ist Christi Volk, das er erlöst hat. Und in seinem Gebet, was er hier spricht, zeigt er uns drei Kennzeichen seines Volkes. Drei Kennzeichen. Das erste, was wir sehen werden, ist, das Volk Christi gehört Christus. Das zweite, was wir sehen, ist, das Volk Christi bewahrt das Wort. Und das dritte, was wir sehen, ist, das Volk Christi glaubt an Christus. Lassen wir also den ersten Punkt betrachten heute Morgen. Das Volk Christi gehört Christus. Und achtet auf die Worte, die Jesus in Vers 6 sagt. Er sagt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Und in unserer Gesellschaft und Kultur klingen diese Worte erstmal komisch. Wie kann Jesus davon sprechen, dass eine Gruppe an Menschen ihm gegeben worden sind? Geht doch um Christen, es geht doch um Menschen, es geht doch um diejenigen, die zum Glauben gekommen sind. Wie kann Jesus davon reden, dass der Vater sie ihm gegeben hat? Ich denke, wir müssen hier eine tiefere Wahrheit verstehen. Wenn Gott von seinem Volk oder vom Volk Christi spricht, dann benutzt er viele Begriffe, um es zu beschreiben. Und er benutzt verschiedene Begriffe, um dadurch unterschiedliche Aspekte des Volkes zu beschreiben. Gott spricht zum Beispiel von Schafen. Wir sind Gottes Herde. Christus ist der gute Hirte. Gott nennt Israel öfters im Alten Testament seinen Sohn. Und wir sehen im Neuen Testament, dass wir die Kinder Gottes genannt werden. Im Neuen Testament werden wir sogar manchmal als der Tempel bezeichnet, als das Haus Gottes. Wir sind also ein Volk, aber wir sind auch Tiere. Wir sind sogar ein Gebäude. Aber ein Punkt, den wir vielleicht oft nicht betonen oder der uns vielleicht oft nicht so bewusst ist, dass Gott sein Volk oft als sein Eigentum bezeichnet. 5. Mose 7, Vers 6 sagt Gott zum Beispiel, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, dein Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Gott hat einen Besitzanspruch auf sein Volk gesetzt. Petrus greift es auf, in 1. Petrus 2, Vers 9 sagt er, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Das Volk Gottes und auch das Volk Christi sind sein Eigentum. Unsere natürliche Reaktion ist natürlich, dass wir das nicht wollen. Wir wollen niemandem gehören. Wir sind Menschen, wir sind Individuen, wir sind keine Gegenstände, wir sind keine Besitzen mehr. Und wir sind auch nicht mehr im Zeitalter der Sklaverei, wo man Menschen besitzen kann. Diese ganze Terminologie, dass wir jemanden besitzen, jemandem gehören, ist uns fremd, gefällt uns nicht. Aber wir sollten mit dieser Reaktion vorsichtig sein. Wir sollten aufpassen, nämlich die Tatsache, dass wir das Eigentum Christi sind, dass wir Christus gehören, ist etwas Gutes. Der Heidelberger Katechismus beginnt mit folgender Frage. Er stellt die Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die Antwort beginnt mit, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus höre. Sollte uns trösten, dass wir Christus gehören. Das ist etwas Wunderbares. Es gibt uns Sicherheit. Jesus hat in Johannes 6 selbst gesagt, dass alles, was mir der Vater gibt, werde ich nicht verlieren. Dass wir das Eigentum Christi sind, ist ein Trost für uns. Es gibt uns Sicherheit. Und die Freude in dieser Wahrheit ist nicht nur, dass wir Christus gehören, sondern die Freude liegt auch darin, dass wir ihm vom Vater gegeben worden sind. Wir sind dem Christus gegeben worden. Achtet auf die Worte Jesus, die ihr hier betet. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Gott der Vater hat sein Volk genommen und Christus gegeben. Es war ein Geschenk vom Vater an den Sohn. Stellt euch vor, euer Vater oder eure Mutter haben einen sehr kostbaren Besitz, vielleicht sehr teuren Schmuck, der schon seit Jahren im Familienbesitz ist, vielleicht eine Ehrenmedaille, die sie sich verdient haben, ein Verdienstkreuz vielleicht. Und dieses Jahr an Weihnachten entscheiden sich dein Vater oder deine Mutter, dir dieses Ding zu schenken. Und immer wieder hast du dir es angeschaut und wusstest, wie wertvoll es ist und wie viel es ihnen bedeutet. Und du sitzt im Wohnzimmer oder wo auch immer du die Geschenke auspackst und du packst dieses Geschenk aus und du öffnest diese Schachtel und du siehst den kostbaren Besitz deiner Eltern. Das Kostbarste, das Wertvollste, was deine Eltern je besessen haben, würdest du nicht ganz besonders auf diesen Besitz aufpassen? Würdest du nicht einen Ehrenplatz für diesen Besitz suchen in deiner Wohnung? Vielleicht sogar, wenn es super wertvoll ist, würdest du dir einen Safe anschaffen. Nur für dieses eine Ding, was deine Eltern dir überlassen haben. Und genau das ist ansatzweise die Realität, die Jesus hier beschreibt. Das Volk Christi ist Christus gegeben worden. Er besitzt es. Es ist das Kostbarste gewesen, was Gott je besessen hat. Und es ist das Kostbarste, was Christus jetzt besitzt. Abgesehen natürlich von der Beziehung innerhalb der Trinität, ist das Volk, was Christus hat, sein kostbarster Besitz. Er hat sein Blut dafür gelassen. Gott hat es ihm geschenkt. In Johannes 6, Vers 39 sagt Jesus, dass er gekommen ist, damit er niemanden von denen verliert, die der Vater ihm gegeben hat. Jesus wird sie auferwecken, damit sie die Ewigkeit mit ihm bringen. Die Tatsache, dass Gott uns Christus gegeben hat, ist Trost für uns und Freude, weil es uns Sicherheit gibt, weil es uns tröstet. Wir sind das Eigentum Christi, wir sind nicht mehr unser eigenes Eigentum. Achte darauf, was der Heidelberger Katechismus sagt, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir gehöre, sondern meinem Heiland. Wir gehören auch nicht mehr der Welt, wir gehören auch nicht mehr dem Teufel. Wir gehören Christus und er bewahrt uns, er hält uns. Wir sind als Christen nicht getröstet, weil wir vor allem bewahrt werden. Wir sind als Christen nicht getröstet, weil wir wissen, nichts läuft schief oder niemand kann uns etwas tun. Wir sind als Christen getröstet, weil wir wissen, wir sind sicher in der Hand unseres Erlösers. Er trägt uns, er bewahrt uns. Wenn wir also hören, dass Christus uns besitzt, sollten wir nicht mit Abneigung reagieren, sondern mit Freude, dass wir sein Eigentum sein dürfen. Lasst uns den zweiten Punkt betrachten. Das Volk Christi bewahrt das Wort. Das Volk Christi bewahrt das Wort. Wir haben betrachtet, dass Gott Christus sein Volk gegeben hat. Wenn wir noch einmal in Vers 6 betrachten, dann sehen wir am Ende von Vers 6, dass Jesus sagt, und sie haben dein Wort bewahrt. Das Wort, was hier im Griechischen steht, ist sehr vielschichtig. Und wenn ihr verschiedene Übersetzungen aufschlagt, werdet ihr wahrscheinlich verschiedene Übersetzungen finden. Aber im Kern, denke ich, kann man sagen, es bedeutet, das Wort Gottes aufzunehmen, es zu sichern und danach zu leben. Mit anderen Worten, Jesus sagt, dass seine Jünger das Wort Gottes aufgenommen haben, es bewahren, also schützen, und dass sie danach leben. Das ist der Kern dieses Wortes und das war schon immer das, was das Volk Gottes kennzeichnen sollte. Das Volk Gottes im Alten Testament, wie das Volk Christi im Neuen Testament, sollte durch das Bewahren des Wortes gekennzeichnet sein. Wir lesen immer wieder die Aufforderung, dass das Volk das Wort bewahren soll. Die Rechtsbestimmungen und Gesetze sollen sie halten und bewahren. Danach leben. Und es ändert sich natürlich nicht im Neuen Testament. Wir finden im Neuen Testament nicht auf einmal einen Bruch, wo das Volk Gottes auf einmal anders definiert ist. Das Kennzeichen ist immer noch, das zu tun, was Gott sagt. Und denkt daran, Jesus spricht hier von seinen Jüngern, der sagt, sie bewahren dein Wort. Er sagt nicht, sie sollten oder sie werden, sondern sie tun es. Das Volk Gottes bewahrt das Wort Gottes. Das kennzeichnet das Volk Gottes, das Volk Christi. Aber lasst uns betrachten, was es genau bedeutet. Was sollen wir tun? Ich denke, als erstes bedeutet es, dass wir das Wort Gottes annehmen und aufnehmen. Wir nehmen das Wort Gottes an. Wir nehmen es an, weil es die Wahrheit Gottes ist. Wir nehmen es in uns auf. Als Kirche, als Volk Christi, nehmen wir die Bibel und lesen sie. Und studieren sie und versuchen sie zu verstehen. Wir kommen zu den Predigten, um zu hören, weil wir wissen, dass dort die Wahrheit verkündet wird. Wir nehmen das Wort auf. Als Christ muss unser Verlangen sein, das Wort Gottes zu hören und zu lesen. Wir müssen ein Verlangen danach haben, die Wahrheit Gottes zu erhalten. Deshalb müssen wir das Wort Gottes lesen und lernen und darüber nachdenken. Denkt am Psalm 1, wer ist der gute Mann, wer ist der glückliche Mann, der über das Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Das Wort Gottes muss für uns entscheidend sein. Achtet auf Vers 8, dort sagt Jesus, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Die Jünger sind gekennzeichnet gewesen, dass sie Jesu Predigt gehört haben, die Worte Gottes und sie angenommen haben als die Wahrheit, danach gelebt haben. Als zweites bedeutet bewahren aber auch, dass wir das Wort sichern. Das Wort Gottes, mit dem darf nicht gespielt werden. Wir müssen auf das Wort aufpassen. Wir müssen es verteidigen. Wir müssen dafür eintreten. Es ist und bleibt die Wahrheit Gottes. Wir können nicht einfach sagen, du verstehst das Wort Gottes so und ich verstehe das Wort Gottes so und wir lassen es einfach mal stehen. Peter, in demselben Gebet sagt Jesus, heilige sie in Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wenn Gottes Wort wirklich Wahrheit ist und wir nur in Gottes Wort geheiligt werden können, dann müssen wir für die Wahrheit kämpfen. Das heißt, wir müssen, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, uns zusammensetzen, um die Wahrheit zu finden. Und vielleicht haben beide nicht recht. Das ist oft vorgekommen in der Kirchengeschichte. Und trotzdem wurde immer wieder für die Wahrheit gekämpft. Und das müssen wir als Volk Christus tun. Und wir als Gemeinde dürfen wir niemals aufhören, für die Wahrheit zu kämpfen, für die Wahrheit einzutreten. Das ist das, worum es geht. Die Wahrheit Gottes. Und als letztes bedeutet das Wort bewahren, dass wir danach leben. Wir entsprechend dem Wort Gottes leben. Denkt daran, Jesus spricht direkt über seine Jünger und er sagt, sie bewahren das Wort. Denkt daran, am Ende von Kapitel 6, Jesus hat diese harten Predigten gepredigt, dass er gesagt hat, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater schickt ihn. Und alle haben sich von ihm abgewandt. Riesige Mengen von Leuten, die Jesus gefolgt sind und seine Predigten gehört haben, haben auf einmal gedacht, die Worte sind uns zu hart, wir gehen. Und Jesus stellt seinen Jüngern die Frage, wollt ihr auch gehen? Was ist die Antwort, die Jünger, die sagen, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Die Jünger wussten schon damals, dass es wert ist, die Worte Gottes zu hören. Und dass es wert ist, nach den Worten zu leben, selbst wenn sie hart sind. Und selbst wenn sie uns manchmal nicht gefallen. In den 5 Büchern Mose im Gesetz sehen wir immer wieder, dass Gott sein Volk auffordert, nach dem Wort Gottes zu leben, weil es gut für das Volk ist. Weil es das Beste ist, was das Volk tun kann, nach den Worten Gottes zu leben. Und wir als Volk Christi müssen nach dem Wort Gottes leben. Ja, wir sind Sünder und wir fallen von Zeit zu Zeit. Und vielleicht fallen wir täglich und kämpfen täglich gegen unsere Sünden an. Und dennoch sollen und müssen und vor allem wollen wir nach dem Wort Gottes leben. Unser Verlangen muss es sein, so zu leben, wie Gott es von uns fordert. Es ist nichts, was natürlich kommt. Es ist nichts, was einfach da ist. Es ist etwas, was wir wollen müssen, wo wir uns anstrengen müssen. Aber es ist gut für uns. Die Jünger bewahren das Wort Gottes. Und das sollten auch wir tun. Unser Anliegen muss sein, das Wort Gottes zu bewahren. Und deshalb haben wir als Gemeinde Bekenntnisse. Die Bekenntnisse helfen uns, das Wort Gottes zu bewahren. Jeder Christ, den ich bis jetzt getroffen habe, sagt, er glaubt, was die Bibel sagt. Aber was bedeutet das? Was bedeutet es, zu glauben, was die Bibel sagt? Was sagt die Bibel? Wir müssen definieren, was uns die Bibel lehrt. Und genau das tun Bekenntnisse. Als Kirche bewahren wir das Wort Gottes, indem wir es annehmen, es verteidigen und danach leben. Und dabei helfen uns unsere Bekenntnisse. Die Bekenntnisse fassen die Wahrheit Gottes zusammen. Sie systematisieren die Wahrheit Gottes und helfen uns dadurch, die Wahrheit Gottes besser anzunehmen. Sie helfen uns zu verstehen, wer Gott ist, weil im Bekenntnis alle Stellen über Gott behandelt worden sind und zusammengefasst worden sind zu der einen Wahrheit, die das Wort Gottes lehrt. Ja, mit menschlichen Worten, die vielleicht besser formuliert sein hätten können, die niemals perfekt sein werden, aber die im Kern die Wahrheit haben. Die Bekenntnisse helfen uns, die Wahrheit zu verteidigen. Denn dort ist die Wahrheit klar formuliert, unmissverständlich. So, dass man da nicht mehr dran rumdrehen kann und sagen könnte, aber wir könnten es ja vielleicht auch so verstehen. Nein, die Bekenntnisse fassen die Wahrheit so zusammen, dass sie die Wahrheit verteidigen. Und dort finden wir die Belegstellen. Ich erinnere mich an eine Kirchengeschichtsvorlesung, glaube ich, war es sogar. Und unser Dozent hat gesagt, verlasst euer Haus niemals ohne euren Katechismus. Und er hat gesagt, er war auf so vielen Konferenzen und Jugendkonferenzen und Events, wo er Diskussionen hatte und er wusste, was das Wort Gottes sagt, aber er wusste die Bibelstelle nicht, aber er wusste, wo es im Katechismus steht und wusste, wo der Beleg, was der Belegtext ist, weil man es im Katechismus finden kann. Das sind die Bekenntnisse. Sie helfen uns, die Wahrheiten zu verstehen und sie helfen uns, die Wahrheiten zu verteidigen. Wir müssen nicht alle Bibelstellen auswendig können. Wenn ihr es könnt, Riesen sei der Herr. Aber wir können auch nachschlagen. Es ist nichts falsch daran nachzulesen. Es ist nicht falsch daran, eine Wahrheit immer und immer wieder zu lesen. Aber wir haben Hilfen dafür, die uns helfen. Die Bekenntnisse helfen uns am Ende auch, nach dem Wort Gottes zu leben. Denn die Bekenntnisse fassen zusammen, was Gott von uns fordert und was es bedeutet. Bekenntnisse wiederholen nicht einfach nur das 9. Gebot, sondern sie suchen alle Stellen in der Schrift, die mit dem 9. Gebot zusammenhängen und erklären, was das 9. Gebot bedeutet und wie wir leben sollen und was es für uns im Alltag bedeutet. Deshalb haben wir Bekenntnisse. Nicht nur, um uns als Kirche zu definieren oder als Kirche von anderen Gemeinden abzugrenzen, sondern um uns zu helfen, das Wort Gottes zu bewahren. Was unsere Pflicht ist als Volk Gottes, dass wir sein Wort bewahren. Lasst uns den 3. Punkt betrachten. Das Volk Christi glaubt an Christus. Das Volk Christi glaubt an Christus. Und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt von all den 3 Punkten, denn niemand kann zum Volk Christi gehören, wenn er nicht an Christus glaubt. Niemand ist Teil des Volkes Christi, wenn er nicht an den glaubt, um den es am Ende geht. Und achtet, was Jesus sagt. In Vers 8 sagt er, und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Die Jünger haben erkannt, dass Christus von Gott ausgegangen ist, dass der Vater ihn gesandt hat. Versteht ihr die 2 Dinge, die Jesus hier sagt? Er sagt, die Jünger haben ihn erkannt und haben an ihn geglaubt als den, den Gott gesandt hat. Und das macht uns aus, hoffe ich zumindest, dass es uns ausmacht, dass wir an Christus glauben, dass wir erkannt haben, dass er von Gott gesandt ist. Und darum geht es im gesamten Johannesevangelium. Das ist das Ziel, das Johannes für sein Evangelium hat. Am Ende in Kapitel 20, Vers 30 und 31 schreibt er, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Die Jünger glaubten, dass Jesus vom Vater gesandt wurde. Und wir sollten genau das glauben. Das muss uns kennzeichnen. Nur wenn wir diesen Glauben haben, haben wir ewiges Leben. Denn wer ist dieser Gesandte, den Gott gesandt hat. Er ist der Christus, der Gesalbte, das sagt Johannes. Dass wir glauben, dass Jesus, der Sohn Gottes, der Christus, der Gesalbte ist, das bedeutet Christus. Er ist derjenige, der von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt worden ist, um uns zu erlösen. Er ist derjenige, den Gott selbst eingesetzt hat, um uns zu erlösen, das Erlösungswerk zu vollbringen. Seht ihr, im Alten Testament hat Gott den Erlöser oft versprochen. Wir sehen, wie das Volk im Alten Testament auf den Messias, auf den Erlöser wartet. Und das Volk im Alten Testament hat Christus nie gesehen. Aber sie wussten, dass er kommt. Sie haben trotzdem auf Hoffnung hin geglaubt, sagt uns der Hebräer. Petrus schreibt in seinem Brief über die Propheten, dass sie nachgeforscht haben, wann und was dieser Tag ist, von dem der Geist in ihnen hindeutet. Wann kommt dieser Christus? Das gesamte Alte Testament hat diese Erwartung auf Christus hin. Die Propheten wollten wissen, wann das alles geschieht. Und jetzt ist Jesus gekommen. Und Jesu Jünger haben erkannt, dass er der Gesandte ist, derjenige, den Gott verheißen hat. Sie haben die Worte geglaubt. Und sie haben deshalb geglaubt, dass Jesus der Christus ist. Alles im Wort Gottes deutet auf diesen einen Erlöser hin. Alles. Jesus Christus. Paulus definiert das Evangelium 1. Korinther 15 in den Versen 3 bis 4. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Wir lesen also, dass Christus schon im Alten Testament vorhergesagt worden ist. Und dass das, was Christus getan ist, entspricht, was im Wort Gottes stand. Sein Sterben wurde mehrmals vorangesagt. Selbst die Art seines Todes wurde vorangekündigt. Verflucht ist, wer am Holz hängt. Seine Grablegung wird prophezeit. In Jesaja 53 wurde gesagt, wo er liegt und wie er begraben wird. Selbst seine Auferstehung wurde im Alten Testament angekündigt. Das Neue Testament weist nicht mehr auf ihn hin, sondern weist auf ihn zurück. Alles, was die Apostel und Schreiber des Neuen Testaments machen, ist auf Christus zurückdeuten, was er getan hat und was es bedeutet. Was es für uns persönlich bedeutet. Das Zentrum der gesamten Schrift und das Zentrum der gesamten Geschichte ist Jesus Christus. Und deshalb ist der Glaube an Christus das entscheidende Merkmal. Volkes Gottes. Der gesamte Plan Gottes, das Volk, sein Volk zu erlösen, ist in Christus vollkommen geworden. Der einzige Weg, mit Gott versöhnt zu werden, liegt in Christus. Christus ist so sehr zum Zentrum von allem geworden, dass Gott ihm sein Volk übergibt. Er ist so sehr zum Zentrum von allem geworden, dass Gott ihn über alles setzt zum Haupt der Gemeinde, sagt uns das Neue Testament. Christus ist alles, was wir benötigen. Die Juden, das Volk Israel, hat immer darauf gewartet, dass Gott den Erlöser sendet. Als Jesus gekommen ist, haben seine Jünger und viele andere, wie Maria und Martha und andere Leute, erkannt, dass er der Gesandte ist. Und sie haben an Christus geglaubt. Das ist die Argumentation, die Johannes selbst hier bringt, als im Gebet Jesu. Sie haben erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Wahrscheinlich weiß ich nicht alles über euch. Und selbst wenn ich regelmäßig mich mit euch treffen würde, mit euch reden würde, kann ich immer noch nicht eure Gedanken lesen. Also kann es durchaus sein, dass selbst wenn ich jeden Tag mit euch Zeit verbringen würde, euch nicht perfekt kenne und nicht weiß, was in euch vorgeht und nicht weiß, was euch bewegt zurzeit. Aber was ich weiß, ist, das Wichtigste in deinem Leben muss Jesus Christus sein. Der Glaube an Christus, egal was dich bewegt, egal womit du dich rumschlägst, egal welche Sorgen du hast oder Freuden. Kann nicht immer negativ sein. Das Wichtigste ist Jesus Christus. Wir können uns nicht Volk Christi nennen, wenn wir nicht an Christus glauben. Und der Glaube an Jesus Christus ist die zentrale Eigenschaft des Volkes. Das, was uns kennzeichnen muss. Wir müssen immer Christus im Zentrum haben. Wenn wir aufhören, Christus zu predigen, hören wir auf, Kirche zu sein. Wenn wir aufhören, an Christus zu glauben, hören wir auf, Kirche zu sein. Wir brauchen Jesus Christus. Wenn wir aufhören, Sünder zum Glauben aufzurufen an Christus, dann sind wir nicht mehr das Volk Gottes. Christus muss immer unser Zentrum bleiben. Lasst uns zum Schluss kommen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, sind wir immer noch in dem hohepriesterlichen Gebet Jesu. Und Jesus betet hier speziell für seine Jünger. Er betet später für sich selbst im Garten Gethsemane. Doch hier, kurz vor seiner Verurteilung und Kreuzigung, betet er für seine Jünger. Und bis jetzt haben wir noch nicht gesehen, was er für seine Jünger betet, aber wir haben gesehen, wer seine Jünger, wer sein Volk ist. Und als erstes sehen wir, dass das Volk Christus Christi sein Eigentum ist. Es gehört Christus. Das ist das Erste. Und diese Tatsache sollte uns trösten und Freude geben. Denn so wie wir auf unsere Besitztümer, die uns kostbar sind, ganz besonders aufpassen, umso mehr passt Christus auf das Kostbarste auf, was er besitzt und was er je besessen wird und wofür er alles aufgegeben hat. Als Zweites sehen wir, dass das Volk Christi das Wort Gottes bewahrt, dass wir dazu aufgefordert sind, das Wort Gottes aufzunehmen als die Wahrheit Gottes. Ich weiß nicht, ob euch das im Kopf ist, aber in 1. Thessalonicher lobt Paulus die Gemeinde wofür, dass sie die Predigt als die Wahrheit Gottes angenommen haben. Das ist schon immer die Gemeinde gekennzeichnet, dass wir die Wahrheit Gottes als die Wahrheit Gottes annehmen. Und dafür sollten wir in der Welt bekannt sein. Wir sollten dafür bekannt sein, dass wir für das Wort Gottes eintreten, dass wir es predigen, dass wir dafür kämpfen, dass die Wahrheit als Wahrheit geglaubt wird und dass wir danach leben, was wir glauben und predigen. Und als Drittes haben wir gesehen, das Volk Christi glaubt an Christus. In Apostelgeschichte 11 lesen wir, dass das Volk Christi als erstes Mal Christen genannt wird in Antiochien. Das erste Mal finden wir den Begriff Christen in der Kirchengeschichte, nicht nur in der Bibel, aber in der Kirchengeschichte in Antiochien. Dort wurde die Gemeinde Christen genannt. Warum? Weil Christus so zentral für sie war. Es ging alles um Christus. Das war das Entscheidende. Das hat das Volk Gottes ausgemacht. So viel Trost und Ermutigung, wie wir in diesem Text heute Morgen finden, denke ich, bleiben wir mit der Aufforderung am Ende auch zurück, dass wir so leben, Volk Christi. Lasst uns also so leben, sichtbar ist, dass wir Volk Christi sind. Amen.